Schön, euch zu sehen. Wir befinden uns in der Predigtreihe Weltbeweger, Gottes Geist, Gottes Gemeinde, Gottes Welt. Wir gehen gemeinsam durch die Apostelgeschichte. Ich möchte euch mit einladen, euch etwas vorzustellen. Und zwar. Also, ihr seht hier einen Lamborghini Aventador. Und jetzt stellt euch vor, niemand hat bisher dieses Auto gesehen. Es wird gemunkelt, Lamborghini bringt ein ganz neues Auto raus, das schneller, schöner, besser und toller ist als alle anderen. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund bist du eingeladen, bei dieser Release-Party, Autoeröffnungsfeier oder wie immer man das nennen mag, dabei zu sein. Du kommst da an, ja, wunderschöner Raum, das Beste vom Besten, Champagner, Häppchen, die Atmosphäre knistert. Außer dir sind nur die wichtigsten Leute da, die Designer und irgendwelche Ingenieure, die Presse, keine Ahnung, Bürgermeister zu sowas kommen. Alles, was irgendwie Rang und Namen hat, das Who's Who der Gesellschaft ist da. Du blickst um dich und du siehst in der Mitte des Raumes so ein Podest, natürlich wunderschön mit Seide ausgekleidet obendrauf. Du erkennst schon, ah, da ist er drunter, so die Form eines sehr flachen Autos, aber verhüllt mit einem glänzenden Seidentuch. Dann Hintergrundmusik, irgendwas dramatisch, pathetisches, boom, boom. Lasershow beginnt, Scheinwerfer kommen auf dieses Auto drauf und zipp. Das Tuch kommt weg und du sagst, boah, das krasseste Geschoss, das du je gesehen hast. Da steht Blitzlicht, Gewitter, alle fotografieren das Teil. Die Presse ist sich einig, so ein Auto gab es noch nie. Ja, das ist das tollste, schönste, schnellste Auto. Mein Sohn hat schwer darauf bestanden, dass es dieses ist. Das ist das schönste, tollste und schnellste Auto. Und du bist da dabei. Und jetzt überleg dir, was ist da für eine Stimmung in dem Raum? Ja, wenn sich Designer, Ingenieure, alle Leute gegenseitig in den Armen liegen, weil alle überwältigt sind von dem, was da passiert ist, was keiner erahnt hat, was auf einmal sichtbar ist und du bist mittendrin. Wie fühlst du dich? Also ich wette, ich würde heulen müssen. Ich habe zwar gar keinen Bezug zu Autos, aber ich weiß, wenn ich in dieser Atmosphäre drin wäre, wäre ich so ergriffen, dass ich heulen würde. Das muss ich bei Marathons auch. Also ich wäre total überwältigt. Und in Apostelgeschichte 10 steht ein Ereignis, das eine unendlich potenzierte Begeisterung in der geistlichen Welt ausgelöst haben muss. Und das auch in uns etwas auslösen muss, das noch diesen Lamborghini Aventador toppen muss. Nämlich die Bekehrung des Cornelius. Gut, ne? Und ich sage euch jetzt warum. Die Bekehrung des Cornelius ist die Initialzündung für die Weltbewegung, für die Errettung der Heiden, für deine und meine, für unsere Errettung. Die Geschichte von Cornelius schreit uns zu. Wir haben einen Gott, der allmächtig und voller Erbarmen ist. Das Tuch geht weg und es brüllt dir zu, wir haben einen Gott, der allmächtig und gleichzeitig voller Erbarm ist. Erstens, unser Gott ist unendlich fähig, uns zu retten. Zweitens, unser Gott liebt es, sich uns zu erbarmen. Drittens, Gottes Erbarmen ist grenzenlos. In Apostelgeschichte 11,18 steht, Gott hat auch den Nationen die Buße gegeben zum ewigen Leben. Wuhu, es geht nicht besser. Für alle diejenigen, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und die Apostelgeschichte 10 und 11 zufällig nicht gelesen haben sollten, hier ein kleiner Überblick, was passiert da drin. Ne? Es ist die Bekehrung des Cornelius. Der römische Hauptmann Cornelius betet, es erscheint ihm ein Engel, der fordert ihn auf, den Apostel Petrus holen zu lassen, der sich zufällig gerade in Joppe befindet. Gleichzeitig betet auch Petrus. Er hat eine Vision. Und Gott schickt ihn zu Cornelius. Und als die zwei zusammenkommen, erzählt Petrus dem Cornelius das Evangelium. Der Heilige Geist fällt auf alle anwesenden Hörer und danach werden sie getauft. Das ist im Gro der Überblick. Gehen wir in die Geschichte rein. Erstens, unser Gott ist unendlich fähig, uns zu retten. Zweitausend Jahre später ist uns nicht mehr bewusst, wie unerhört das Ereignis war, das da stattgefunden hat. Die handelnden Personen sind ein Judenchrist namens Petrus und ein römischer Hauptmann, ein Heide namens Cornelius. Und Petrus, der aus dem Jüdischen kommt, denkt in jüdischen Strukturen. Es ist für ihn undenkbar, das Haus eines Heiden zu betreten. Das tut ein frommer Jude nicht. Das geht nicht. Überhaupt gar nicht. Und die christliche Kirche zu der Zeit, die aus dem Judentum herauskommt, die sieht es auch so. Für sie gilt das Gleiche. Ja, Jesus ist für die Juden da. Das hat mit den Heiden überhaupt nichts zu tun. Und in Apostelgeschichte 10 crasht Gott dieses Denken. Es ist kein Zufall, dass es Petrus ist. Tatsächlich ist Cornelius in Caesarea und Philippus wäre schon vor Ort gewesen. Gott hätte sich die Mühe gar nicht machen müssen. Aber Gott hat sich entschieden, ich schicke Petrus, einen meiner besten, bekanntesten und renommiertesten Männern, einen der Apostel, damit kein Zweifel daran aufkommen kann, dass ich Gottes bin, der sich entscheidet, auch die Heiden zu erwählen. Und ihr kennt das. Du hörst irgendein Gerücht, irgendeine Geschichte, die du so noch nie gehört hast. Und die erste Frage, die wir uns stellen, ist, von wem hast du das? Oder wo hast du das gelesen? Und wenn derjenige sagt, das habe ich aus dem Internet, dann sagen wir, okay. Und wenn derjenige sagt, das habe ich aus der Bildzeitung, das so. Und wenn derjenige sagt, das habe ich jetzt schon in der Tagesschau gehört oder das habe ich in der FAZ gelesen oder das gab irgendwie eine Regierungsverlautbarung oder was auch immer, dann kriegt das Ganze auf einmal mehr Glaubwürdigkeit. Und deswegen hat Gott den Petrus geschnappt und hat den dahingestellt. Also, während Cornelius betet, genau zeitgleich, mehr oder minder, und den Engel sieht und der Engel zu ihm spricht, hat Petrus diese Vision. Und jetzt schauen wir uns mal den Petrus an. Er hat dreimal die gleiche Vision. Er sieht, wie ein Tuch aus dem Himmel, also er befindet sich auf dem Dach des Hauses von Simon dem Gerber, und er sieht, wie ein Tuch herabgelassen wird vom Himmel, das gefüllt ist mit reinen und unreinen Tieren. Und wie es der Zufall will, es ist ungefähr 11 Uhr, er hat Hunger. Also sagt Gott zu ihm, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus ist entsetzt und sagt, habe ich noch nie gemacht. Ich würde nie etwas Unreines essen. Das würde ich nie tun. Habe ich noch nie, mache ich jetzt auch nicht, werde ich nie tun. Ich bin ein Musterschüler. Das weißt du, Herr. Aber Gott sagt zu ihm, was Gott gereinigt hat, was Gott geheiligt hat, mach du nicht unrein. Und by the way, mein Freund, gleich kommen ein paar Heiden zu dir, um dich zu holen. Ich möchte, dass du mitgehst. Petrus war damit bestimmt herausgefordert. Heiden, die kommen und er soll mitgehen. Und Gott sagt das. Aber was ist das Tolle mit Petrus? Er tut's. Er tut's. Und Petrus hat keine Ahnung, dass das noch der kleine Teil war. Und er kommt mit und denkt wahrscheinlich schon den ganzen Weg über, was wird das wohl? Kommt an, sagt, hier bin ich, und zwar nur, Betonung, nur weil Gott es gesagt hat. Was wollt ihr? Ich bin da. Wahrscheinlich denkt er sich, Gut gemacht, Schulterklopfen. Ich habe getan, was Gott von mir wollte. Jetzt kann ich wieder gehen. Ich war gehorsam. Und Cornelius erzählt ihm, dass ihm, dem Heiden, ein Engel begegnet ist. Und er erzählt Petrus die ganze Engelbegegnung. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Petrus' Augen immer größer werden. Du hast einen Engel gesehen? Und Cornelius endet mit den Worten: Was sollst du, Petrus, uns denn jetzt von Gott sagen? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Petrus. Die ganze Zeit rattert euer Hirn, das kennt ihr. Ich kenne das auch. Und man fragt sich die ganze Zeit: Gott, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt tun? Was möchtest du, dass ich in dieser Situation machen soll? Was ist jetzt das Richtige? Hilf mir, sag was. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Alle Augen sind auf mir. Ich muss irgendwas bringen. Kennt ihr das? Ich kenne das. Wenn du mit jemandem redest und du fragst dich nur: Oh Herr, hilf, sag was. Und Petrus ist da und denkt sich: Oh Herr, hilf, gib mir Worte, die erwarten von mir, dass ich was sage. Und er hat einen Impuls. Das kennt ihr auch, diesen Impuls, ein Gedanke, ein Gefühl, Herzklopfen. Und du denkst dir: Ich riskiere jetzt alles und ich sage einfach das nächstbeste, was mir in den Kopf kommt, und ich hoffe, dass es von Gott ist. Und so ist es bei mir, bei Petrus war das bestimmt besser. Und Petrus fängt an, das Evangelium zu verkündigen. Und ich bin Petrus immer sehr nahe. Ich stelle mir immer vor, es wäre wie wenn ich das wäre. Ich bin ein Denkräder. Das heißt, während ich rede, höre ich mich selbst denken und weiß, was ich denke. Und ich kann mir fast vorstellen, dass es Petrus so ähnlich ging. Ich glaube, dass er das Evangelium verkündet hat. Und während er das Evangelium verkündet hat, fing er an, darüber nachzudenken, was er da gerade eben eigentlich macht. Und es wird ihm mehr und mehr bewusst: Oh, wow. Jesus' Versöhnungstat am Kreuz ist so groß, dass es auch für die Heiden reicht. Ich glaube, dass der innerlich total angespannt war. Ich glaube, dass während er geredet hat und das gehört hat, dass er innerlich hätte platzen können. Ja, dass da sein Blutdruck hochgeschnallt ist. Und dass er dasteht und zum Schluss, dass ihm bewusst ist, jeder, und jeder meint jeden, also jeder, der an Jesus Christus glaubt, empfängt Vergebung der Sünden durch Jesus Christus. Und bam, der Heilige Geist fällt. Und er sieht, das, was ihm selber gerade bewusst wird, Gott unterstreicht es, indem der Heilige Geist auf alle zuhörenden Heiden fällt. Und Petrus, der Coole, macht dann einfach den Sack zu und sagt: Okay, wenn sie den Heiligen Geist eh schon haben, was hindert uns daran, sie taufen zu lassen? Machen wir doch noch alles. Das ist unglaublich, welchen Paradigmenwechsel Petrus in dieser kurzen Zeit gemacht hat. Von: Es ist völlig unmöglich, ja, es geht gar nicht und ich werde mit denen nicht reden, zu: Ich verkünde euch das Evangelium, ihr seid miterrettet, ihr seid Miterben und ich werde euch taufen. Wahnsinn! Nur Gott schafft so einen Paradigmenwechsel in so einer kurzen Zeit. Gott ist unendlich fähig. Das ist unsere Überschrift. Gott ist unendlich fähig, weil Jesus den Tod besiegt hat. Und es gibt keine Menschengruppe, keine Ethnie, kein Geschlecht, kein Alter, für den das nicht gilt. Das ist für alle zu jeder Zeit und immer erreichbar. Gott ist unendlich fähig, weil er in jede Situation Versöhnung bringen kann. Juden und Heiden waren sehr voneinander getrennt. Es ging so weit, dass es hieß, wenn ein Heide den jüdischen Tempel betritt, muss er getötet werden. Also die waren nicht gerade nahe aneinander dran, die wollten keine Freunde werden. Aber Gott ist unendlich fähig, weil er in jede Situation Versöhnung bringen kann. Gott ist unendlich fähig, weil keine Sünde und kein Vergehen so schlimm sein kann, dass das Blut von Christus nicht ausreicht, um Vergebung der Sünden zu bringen. Gott ist unendlich fähig, weil er in jedes Leben sprechen kann. Das hat Mark schon letzte Woche gesagt. Niemand kann zu sein, als dass Gott nicht zu ihm sprechen könnte. Wie geht's euch? Ich bin derzeitig überwältigt, wenn ich höre, dass Muslime Träume haben und Jesus ihnen begegnet. Wenn Leute kommen und sagen, hey, in der muslimischen Welt gibt's einen Aufbruch, dass Leute, die eigentlich in diesem Glauben geboren sind, auf einmal erkennen, dass Jesus Christus ihr Herr und Erlöser ist. Wir hören von libanesischen Gemeinden, die syrische Flüchtlinge aufnehmen, obwohl es eine jahrhundertelange Feindschaft zwischen dem Libanon und Syrien gibt. Wir hören von Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben, die zu irgendwelchen krassen Musikbands gehören. Der ist Gitarrist von Korn, irgendein New Metal oder so, und er bekehrt sich. Es gibt Menschen, die sich zu Jesus bekehren, die reich sind, die arm sind, die alt sind, die jung sind. Es gibt keinen, der außerhalb der Reichweite Gottes stehen würde. Und auch du, Jesus hat dich erreicht. Glaubst du, wenn ich sage, dass es niemanden gibt, der für Gott unerreichbar ist? Amen. Meine Fragen an dich sind: Für wen in deinem nächsten Umfeld hast du aufgehört zu glauben? Manchmal fällt es uns leichter zu glauben, dass Gott den Muslim im Iran erreichen kann, als dass wir daran glauben, dass er meinen Vater, meinen Bruder, meinen Nachbar, meinen Schulfreund erreichen kann. Für wen in deinem Umfeld hast du aufgehört zu glauben? Wo hast du resigniert? Wen möchte Gott dir heute, jetzt, hier und gerade im Moment neu aufs Herz legen? Petrus wird von Gott zu Cornelius gesandt. Zu wem möchte Gott dich senden? Und Gott hat Petrus mächtig herausgefordert, als er sagte, geh zu dem Heiden. Wo, und es muss nicht unbedingt eine Person sein, in welchem Bereich fordert dich Gott momentan mächtig raus in deinem Leben? Ich möchte dir zusprechen und ich möchte dich auffordern, sei ein Petrus. Vertrau Gott und tu's. Vertrau Gott und tu's. Petrus ist nur einer von unserer tollen Geschichte. Es gibt noch einen zweiten. Zweitens, unser Gott liebt es, sich über uns zu erbarmen. Das macht er gerne. Unser Gott liebt es, sich über uns zu erbarmen. Konzentrieren wir uns auf den Cornelius. Also Cornelius war ein römischer Hauptmann. Er war Chef von der Hundertschaft. Er kam aus Italien, das wissen wir, und er war in Caesarea. In Caesarea war zu dem Zeitpunkt der Statthalter. Caesarea war die wichtige Stadt. Da waren die Leute, die wichtig sind aus Rom, waren in Caesarea. Und Cornelius war Teil der Leibwache von diesem Statthalter. Das heißt, Cornelius war nicht irgendein kleiner Hampelmann irgendwo im Off, sondern er war da, wo man die fähigsten Leute einsetzt. Und so wie die Sicherheitsmannschaft um Angela Merkel herum die besten Leute sind, können wir davon ausgehen, dass man diejenigen, die man da um den Statthalter rumgestellt hat, dass das die besten Leute waren. Und Cornelius war einer von ihnen. Weiter hören wir von Cornelius. Er hat viele Almosen an das jüdische Volk gegeben. Er betete alle Zeit. Jetzt stellt euch mal vor, hat jemand von euch schon mal ein Zeugnis bekommen, bestimmt so ein Arbeitszeugnis? Wenn da drin steht, viele Almosen und alle Zeit betend, dann würde ich sagen, ist es ein gutes Zeugnis, weil man hätte auch reinschreiben können, Almosen gebend und betend. Aber zu sagen, hey, viele Almosen und alle Zeit betend, ist eine Hervorhebung. Der Mann hat viele Almosen gegeben und alle Zeit gebetet. Das heißt, Cornelius gehörte zu den frommen Gottesfürchtigen, so nennt Lukas ihn. Und die frommen Gottesfürchtigen, das war eine Gruppe von Menschen, die Römer waren, Griechen waren, die aber erkannt haben, boah, ich bin genervt von meinem eigenen Vielgötterglauben, von meinem Pantheon, von der laxen Moral, die es bei uns in Rom, in Griechenland gibt. Ich bin genervt davon, dass bei uns everything goes gilt. Und die haben auf die Juden geguckt und gesagt, wow, die haben einen krassen Gott und die haben eine sehr hohe Moral. Und es gab eine Gruppe innerhalb, es war keine große Gruppe, aber es gab eine Gruppe innerhalb des Römischen Reiches, die angefangen haben zu sagen, das finde ich toller als unseren Matschi-Glauben hier. Und sie haben angefangen, auch in die Synagogen zu gehen, sie haben angefangen, die Tora zu lesen, sie haben angefangen, sich an die Gebote zu halten, sie haben angefangen, wenn möglich, auch Sabbat zu halten, war aber für sie nicht total möglich, weil sie von ihrer Stellung aus einfach nicht die Gelegenheit hatten, diesen Sabbat zu halten. Sie waren noch nicht zum Judentum übergekehrt, aber sie waren sehr nah an dieser Schwelle zum Judentum ran. Und Cornelius ist einer von diesen. Zusammenfassend können wir also über Cornelius sagen, er war ein integrer Mann, gut in seinem Job, beliebt in der Stadt und von seiner Familie geachtet. Ich würde sagen, der Mann hat es geschafft, oder? Also ich meine, das klingt nach einem Held. Wenn ich das gelesen habe, dachte ich mir, wow, toller Typ, Cornelius. Und trotzdem befand sich Cornelius in einer ausweglosen Situation. So sehr er sich auch bemühte, er war trotzdem getrennt von Gott. Und er gehörte nicht zu Gottes auserwähltem Volk. Er war ganz nah dran und trotzdem war die Tür zu. Ohne Apostelgeschichte 10 wäre für dich die Tür zu. Ganz egal, wie nah du dran bist. Für ihn, er konnte nicht durch. Es war vorbei. Er war getrennt von Gott. Ferienzeit ist und auch wir Webers haben festgestellt, dass wir wohl Kinderausweise brauchen für unsere Kinder, wenn wir nach Kroatien gehen wollen. Das ist uns sogar rechtzeitig aufgefallen. Das heißt, mein Job war, ich war im Rathaus von Ilvesheim, habe Kinderausweise beantragt und ich war erstaunt, wie einfach das ist. Hingehen, Unterlagen mitbringen, Kinder mitbringen, Fotos mitbringen, Geld zahlen, Ausweis halten. War super. Innerhalb von einer Stunde hatten wir unseren Ausweis, war total einfach. Wenn du jetzt allerdings nicht aus Deutschland kommst, dann ist es sehr viel schwieriger, einen deutschen Ausweis zu bekommen. Und es gibt viele Menschen auf dieser Erde, für die ist es unmöglich, einen deutschen Ausweis zu bekommen. Das ist nicht einfach hingehen und wieder rauslaufen. Es gibt 194 Länder auf dieser Erde und du kannst dir nicht aussuchen, zu welchem Land du gehören möchtest. Du kannst nicht einfach sagen, hoch, ich wäre jetzt gerne Amerikaner oder vielleicht auch nicht. Ich wäre gerne Norweger oder ich wäre gerne Italiener. Und sagst einfach, ich möchte bitte gerne einen italienischen Pass haben. Geht nicht. Du hast eine Nationalität und die hast du. Cornelius, der war Römer. Er war nicht Jude. Und es galt, als Heide geboren, ein Heide bist du und als Heide wirst du sterben. Aber Gott erbarmt sich seiner. Und Gott schenkt ihm eine Zugehörigkeit die ihm auf natürliche Weise nie hätte gegeben werden können. Und Gott schenkt ihm einen himmlischen Reisepass. Das ist der beste von allen übrigens. Wenn du einen kriegen kannst, nimmst du den himmlischen Reisepass. Ja. Gott gibt ihm den himmlischen Reisepass. Gott lässt ihn die frohe Botschaft hören. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, empfängt durch ihn Vergebung der Sünden. Gott gießt den Heiligen Geist auf ihn auf, um ihm zu zeigen, 100% versiegelt, du hast ihn, du bist dabei. Gott hebt die Grenze auf, die ein Cornelius nicht überschreiten kann. Gott hebt die Grenze auf, die du nicht überschreiten kannst. Es ist nicht an uns, uns zu Gott hoch zu bewegen. Es ist an Gott, sich zu uns herabzubewegen. Und er tut es gerne, weil er ist der erbarmende, liebende Gott. Und diese Grenze, die gibt es eventuell in deinem Leben oder die gab es in deinem Leben? Was ist, wenn diese Grenze noch in deinem Leben ist? Vielleicht bist du hier und da hast dein Leben eigentlich komplett im Griff. Du bist wie ein Cornelius. Alle gucken auf dich und sagen, du hast es geschafft. Ich sag dir, du brauchst trotzdem Gottes Erbarmen. Du bekommst den Ausweis für das ewige Leben nicht, indem du ihn dir verdienst. Nicht, weil du so toll bist, sondern die einzige Möglichkeit, den Reisepass ins ewige Leben zu bekommen, ist, weil Gott ihn dir aus Erbarmen heraus schenkt. Wenn wir nochmal die Reisepässe meiner Kinder anschauen, ich könnte mir Mühe geben, aber ich könnte keinen Pass basteln, der von den Kroaten an der Grenze angenommen wird. Auch wenn meine Jungs den ziemlich cool finden würden, er wird nicht gültig sein. Du kannst mit einem guten Leben, mit moralischen Werten, mit veganem Essen dein Leben nicht so aufpolieren, dass du dir selber einen Ausweis schaffst, mit dem du in das Reich Gottes reinkommst. Aber Gott will dir gerne sein Erbarmen schenken und er will dir gerne seine Hand reichen, die Grenze in deinem Leben wegnehmen. Gott will dir ewiges Leben schenken. Willst du dieses Erbarmen annehmen? Vielleicht ist aber dein Leben gar nicht Cornelius. Vielleicht stehst du und dann sagst, nee, sorry, alle, die auf mich gucken, sagen auch, ich hab's nicht im Griff. Also niemand würde sagen, boah, mit dir möchte ich tauschen. Gott sieht dein beladenes Herz. Gott sieht die Stürme, die in deinem Leben abkommen. Gott kennt all deine Sünden. Gott kennt deine Albträume. Gott kennt die schwärzeste Stunde in deinem Leben. Gott weiß um all dein Versagen. Es gibt nichts, was vor Gott verborgen wäre. Und er will und er kann dir Frieden geben. Im schlimmsten Sturm. Ich möchte dir heute sagen, Gott will und kann alle Sünden, alle Schuld, alles, was dich niederdrückt, kann dir vergeben und will dir vergeben. Und du wirst davon für immer frei sein und er wird deiner Sünden nicht mehr gedenken. Willst du diese Vergebung annehmen? Und die Grenze ist weg. Jetzt sind aber einige Leute hier, unter anderem auch ich, wo sagen, ja, das mit der Grenze, das habe ich ja schon lange hinter mir. Ich habe ja den Ausweis schon. Der Heilige Geist, der lebt ja schon lange in mir. Ich kann mich sogar gar nicht daran erinnern, wie es in meinem Leben war, bevor der Heilige Geist in mir gewohnt hat. Gilt jetzt nicht für mich, ich kann mich daran erinnern. Bist du dir bewusst, dass es Gottes andauerndes Erbarmen, sein tägliches Erbarmen ist, das dich bei ihm hält? Dein Himmelsreiseausweis ist nicht aus Papier. Du kannst den nicht nehmen, Schublade auf, reinstecken und sagen, okay, und an dem Tag X, an dem ich dann gestorben bin, wenn ich dann über diese Schwelle komme, Schublade wieder auf, Päschen raus, sagen, ich habe ihn auch, und reinmarschieren. Dein Himmelsausweis besteht aus Gottes permanenter, täglicher, minütlicher Treue und Liebe zu dir. Kontinuierlich. Gott schenkt dir seinen Heiligen Geist täglich. Und würde er das nicht tun, würdest du vergehen. Minütlich, kontinuierlich. Gott lebt mit dir Beziehung. Täglich. Das ist dein Reiseausweis, dass Gott dich je und je geliebt hat, dich auf seiner Hand hält, dich sieht, dich erhält, jeden Schnaufer deines Lebens. Das ist dein Reiseausweis. Bist du noch überwältigt von dieser Gnade? Weißt du um diese Gnade? Geht dir das in dein Herz? Oder ist es etwas, was wir sagen, ja, Gnade, klar, weiß ich. Wir können nie zu überwältigt von Gottes Gnade sein. Wir können nie zu überwältigt davon sein, welches Erbarmen uns Gott schenkt. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles gemacht hat, erbarmt sich deiner. Bist du noch überwältigt von Dankbarkeit? Es ist nicht selbstverständlich und nichts in deinem Leben ist so toll, dass der alles gemacht hat, sagt, oh Mann, du bist aber cool. Das ist reine Gnade. Das ist pures Erbarmen. Und Gott gießt es auf dich aus in Fülle. In Fülle, nicht ein bisschen, sondern das ist ein riesen, stell dir mal so ein Wasserfall vor, vor ein paar Tagen war es mega heiß. Stellt euch vor, es ist mega heiß und noch viel, 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 viel heißer. Und auf einmal der Wasserfall und ihr könnt euch drunter stellen und es wird in Massen über euch ausgegossen. Gottes Liebe ist für dich in Fülle da und sein Erbarmen auch. Vielleicht bist du hier und du hast Gottes uneingeschränkte Liebe für dich fast vergessen. Du bist immer sonntags da und unter der Woche passiert ganz viel in deinem Leben, aber du bist Gott gar nicht so nahe. Ich möchte dir zusagen, Gott will sich dir heute neu erbarmen. Und er hat die Kraft und er hat die Macht, in dein Leben zu kommen und dich zu erfüllen mit dieser Gnade. Dass es auch morgen hält und übermorgen und überübermorgen und bis zum Ende deines Lebens. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist und du sagst, hey, mein Leben ist ein Sonntagschristentum. Ich weiß um das alles, aber es fühlt sich in meinem Herzen überhaupt nicht so an. Komm bitte nachher zu einem von unseren vier Betern, die du hier vorne gesehen hast, und lass für dich beten. Gott will nicht, dass du vor dich hinsiehst. Er will dir sein Erbarmen zeigen in Fülle. Gottes Erbarmen hat noch einen zweiten Aspekt. Vielleicht, was heißt vielleicht, ganz sicher, du kennst jemanden, der Gott ablehnt. Du kennst jemanden, der sagt, die Sache mit dem Glauben ist nichts für mich. Das Erbarmen Gottes ist die beste Chance, die derjenige hat, dass er jemals Gott erleben wird. Und Gott schenkt dir die Möglichkeit zu beten, Herr, erbarme dich über. Und dann setzt den Namen ein. Wenn du beten müsstest, Gott, ich möchte, dass derjenige sich bekehrt, bitte zeig dich ihm doch, dass du so toll bist, damit er von sich aus draufkommt, dass er dich braucht. Ich habe da wenig Hoffnung drauf. Man sollte nie davon ausgehen, dass Menschen das wirklich kapieren. Aber du kannst beten, Gott, erbarme dich über meinem Vater, meinem Bruder, meinem Freund. Gott, erbarme dich. Das ist das beste Gebet, das du sprechen kannst. Spurgeon sagt, ähnlich wie Luther, weil Gott der lebendige Gott ist, kann er erhören. Und weil Gott der liebende Gott ist, will er erhören. Hey, betet für die Leute, die Gott nicht kennen. Weil Gott der lebendige Gott ist, kann er dich erhören. Und weil Gott der liebende Gott ist, will er dich erhören. Hab Hoffnung, hab Glauben, hab Mut zu beten. Gottes Erbarmen ist grenzenlos. Ein Satz, den jeder zitieren kann. Was sagte Neil Armstrong, als er den Mond betreten hat? Doch, ist gut, ist gut, ist gut. Genau, ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit. So in der Art kannst du ziemlich jeder irgendwie so sagen. Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit. Und erstaunlicherweise, fast jeder kennt diesen Satz oder hat ihn mal gehört. Die Bekehrung des Cornelius ist weit weniger bekannt. Aber viel wichtiger, viel, viel wichtiger und ein viel größerer Sprung für die Menschheit. Amen. Und deswegen möchte ich hier mein Schlussplädoyer bringen. Da lang. Gott hat auch die Heiden erwählt, weil Gottes Erbarmen grenzenlos ist. Du und ich, wir haben einen Gott, der unendlich fähig, allmächtig und gleichzeitig voller Erbarmen ist. Dein Gott ist unendlich fähig zu retten. Dein Gott liebt dich und will sich deiner erbarmen. Dein Gott ist grenzenlos. Und Gott hat auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Damit endet Apostelgeschichte 11, 18. Nee, es endet damit nicht. Aber das steht in Apostelgeschichte 11, 18. Gott hat den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Das ist das Fazit, das unter der Bekehrung des Cornelius steht. Und ich möchte euch jetzt einladen, anzubeten. Ich möchte euch einladen, jetzt für euch selbst vor Gott zu kommen und überwältigt zu sein von seinem Erbarmen und von seiner Allmacht. Ich möchte euch einladen, euch selbst zu sehen, dass Gott diesen Vorhang weggezogen hat. Und das, was ich euch erzählt habe, ist viel größer und viel toller als ein Lamborghini Aventador.